Hallo, liebe Waisinnen und Waisen. Ich kann leider die Hausaufgabe nicht machen, weil ich bis dato es erfolgreich vermieden habe, mich mit diesem verdammten Wahl auseinanderzusetzen und ich plane nicht damit, jetzt noch anzufangen. Also da bin ich raus, aber ich merke, dass die Frage von Markus in mir total nacharbeitet nach dem ewigen Zweiten. Und ich glaube, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass er eine richtige Antwort bekommen hat. Aber in mir ist eine aufgetaucht, Markus, deswegen teile ich die jetzt mal mit dir, mit euch. Ich hatte so eine Situation, in der ich die Möglichkeit hatte, mit zwei Kolleginnen zusammenzuarbeiten, die ich aus meiner Sicht in unserem gemeinsamen Arbeitsgebiet auf Platz 1 verortet habe und mich darunter. Und die wollten gerne, dass ich mit ihnen zusammenarbeite und ich habe dazu ein ganz klares Nein gesetzt, weil ich mir sicher war, dass ich in der Situation, in der ich permanent im Vergleich zu ihnen existiere, also oder überhaupt in dem Arbeitskontakt, in dem ich immer die Möglichkeit habe, mich zu vergleichen, anders wachsen kann als ohne Vergleich und habe mich ins Alleinearbeiten gestürzt und habe sehr viel und sehr ausgiebig alleine gearbeitet. Und in diesem Alleinarbeiten hat sich ein Aspekt der Arbeit aufgetan, den ich besonders gut kann und wo ich mich auf Platz 1 verorten konnte, auch im Vergleich zu den beiden. Und jetzt könnte ich mit denen zusammenarbeiten, aber brauche ich auch gar nicht mehr. Das heißt, was ich damit mache, wenn ich den Eindruck habe, ich bin auf Platz 2, ich versuche mich aus der Vergleichssituation herauszunehmen und versuche den Deep Dive in das Thema, in den Inhalt, ins Machen. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber vergleichen ist ein Arschloch. Danke für euren Podcast.
Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
Denn heute haben einzelne Mitglieder der Weisheit das erste Mal seit Wochen wieder gefröstelt. Und deswegen muss ich von euch wissen, Malik, hast du in Aachen in den letzten 7 Tagen schon ein bisschen gefroren?
Die Heizung ist an.
Oh Gott! Abbruch der Weisheit.
Ich bin auch sprachlos. Okay, Markus, du kannst es retten. Heizt du auch?
Meine Split-Klima-Anlage kann auch warm machen.
Oh mein Gott. Julia, jetzt sind alle Hoffnungen auf dich.
Und ich kann, weißt du, so ist das nämlich. Ich kann jetzt liefern. Ich habe gestern Abend mit Fleecejacke und Strümpfen auf der Terrasse gesessen.
Das ist fantastisch, herrlich. Fantastisch. Ja, ich bin heute Morgen auch sehr früh zum Sport gegangen und mit einem meiner Kinder, und das hat mich entsetzt angeguckt und gesagt, hast du dir die Wettervorhersage schon angeguckt? Willst du wirklich mit kurzer Hose raus? Da musste ich so lachen, weil das ist natürlich sonst mein Spruch. Und ich hab dann ja, und dann habe ich natürlich aber auch genau diesen Impuls gehabt, dass ich dachte, ja 14 Grad, na und, dann geh doch mit kurze Hose und T-Shirt raus, aber es war schon echt ein bisschen kalt.
Aber Nachfrage, hast du dann den Ratschlag befolgt oder bist du trotzdem?
Nee, ich bin raus, so wie ich war natürlich. Man muss, weißt du, kann doch nicht.
Manchmal fragt man sich, woher haben die Kinder das?
Man weiß es nicht. Ganz seltsam, die machen ja Sachen,
mirakulös,
die Erwachsenen nie machen und schon gar nicht die eigenen Eltern. Aber so wie ja Eltern gerne den Kindern Anleitungen geben, wie sie was zu machen haben, hast du in letzter Zeit eine besonders schlechte Anleitung bekommen, Markus?
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also ja, aber es ist nicht die Schuld eines Einzelnen oder einer einzelnen Person. Es gibt so ein bisschen Vorgeschichte, möchte ein bisschen Anlauf nehmen. Also bis jetzt war mein Paradebeispiel für Dinge, bei denen das Internet wirklich nicht hilfreich ist, der Zustand meiner Avocado-Pflanzen. Ja, also wenn Avocado irgendwie, man legt 4 Kerne ins Wasser, einer davon kommt, man zieht eine Pflanze raus, man freut sich, irgendwann kriegt die so ein braunes Blatt und dann fängt das zweite an. Dann fängt man an zu googeln, so Avocado, braunes Blatt, und man kriegt so zu wenig Wasser oder zu viel, zu wenig Dünger oder zu viel, zu wenig Licht oder zu viel, zu alt, zu jung, zu früh zu beschnitten, zu spät beschnitten, man weiß es nicht. Zu viel Erde, zu wenig Erde. Aber es geht noch besser. Es geht noch besser, liebe Freundinnen der Weisheit, wenn man versucht rauszufinden, wie man Zucker karamellisiert. Es hatte jemand Geburtstag. Spoiler, es war nicht Frau Kirsche, weil die hat am 6.12. Und es wurde ein Geburtstagskuchen gebacken.
Aber nicht irgendeiner.
Aber nicht irgendeiner, sondern?
Ein Tartatin.
Ein Tartatin. Das ist ein Rhabarberkuchen. Das Wort hört sich so harmlos an.
Ist aber nicht immer mit Rhabarber. Das ist die bestimmte Art, den Kuchen zu... Aber das war die Ausführung mit Rhabarber.
Seht ihr, wie wenig Ahnung ich davon habe? Auf jeden Fall muss man dafür Zucker karamellisieren. Wir haben das in einer Tartatin-Form gemacht. In einem Standardmaß von 26 cm. Ratet mal, wie viel Zucker verbraucht wurden während der Zubereitung dieses Kuchens. Tartatin.
Also,
der ist ungefähr am Ende, also es sind 26 cm Durchmesserform und am Ende ist der so 3 cm hoch, wenn es hochkommt. Wie viel Zucker haben wir verbraucht?
Einen Zentimeter hoch ungefähr.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Ist der Zuckerverbrauch, fragst du den Zuckerverbrauch, der im Rezept steht oder der verbraucht wurde?
Ach Mann, jetzt ist der Gag kaputt, natürlich der verbraucht wurde.
Zu schlau, diese Wissenschaftlerinnen.
Ja, echt schlimm. Also, im Rezept steht 250 Gramm, wir haben 1,25 Kilo verbraucht. Eins im Sinn, wie viele Versuche haben wir unternommen? 5. Und es war wirklich so, das Geilste ist, also das Rezept ist so ein Insta-Reel und es beginnt mit, am Anfang einfach, dieses Wort kommt vor, am Anfang einfach Zucker karamellisieren. Und wir so, hä? Also einfach Zucker karamellisieren, dann Butter reinrühren. Und wieso, hä? Dann haben wir also versucht rauszufinden, wie das geht. Und es war wie beim Avocado. Entweder man macht den Zucker ganz dünn oder man macht ihn ganz, also sagen so, dass quasi die Pfanne so groß ist, dass die Zuckerschicht nur ein Zuckerkrümel hoch ist. Oder man nimmt einfach einen kleinen Topf und haut den rein. Entweder man macht es mit Wasser oder ohne. Wenn man es mit Wasser macht, macht man es entweder in einem bestimmten Mischungsverhältnis oder frei nach Schnauze. Man nimmt entweder geringe Hitze oder sehr große. Man fasst den entweder nicht an oder man rührt ständig. Oder man schwenkt. Und wir waren so, what the fuck? What the actual fuck is happening? Und wir haben wirklich sozusagen uns durch so eine Rezeptcollage dann irgendwann aufgeschwungen. Also jetzt, liebe Leute, ja, jetzt kommt ja der Weisheit liefert. Jetzt kommt das Rezept wie
jetzt kommt der Weisheit letzter Schluss.
Nee, das wäre zu lang. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege unter der Dauer des Bettes.
Die Zusammenfassung ist ja, man karamellisiert einfach Zucker.
Das muss ich mir fürs Ende merken, falls ich völlig überraschenderweise gefragt werde, ob ich den Weißer lassen muss. Also für 250 Gramm, ja. Große Pfanne, Zucker rein, 1:4 Wasser, also 70 Gramm Wasser rein. Das Ganze auf der mittleren Herdflamme, die aber auf ganz groß gestellt, anfangen zu erhitzen und dabei die Pfanne immer so leicht schwenken. Ja, also so eine schwenkende Bewegung, dass das in der Pfanne so kreist. In dem Moment, wo das anfängt, die Farbe zu verändern, das wird dann so, man muss das wirklich genau beobachten, das wird sozusagen vom reinen Zuckerwasser, kriegt das so einen Gelbschimmer. An dem Moment den einen Hand mit der einen, also es ist kompliziert, aber es hat eine genaue Anleitung. In der einen Hand schwenkt man mit der Pfanne, die andere Hand ist am Gasknopf und reguliert die Hitze so, dass das immer so am Blasenwerfen ist. Ja, das Wasser verkocht zu dem Zeitpunkt und lässt den Zucker zurück. Und dann, wenn das Ganze, ich muss es unappetitlich machen, ich kann einfach, wenn das Ganze anfängt gelb zu werden, und zwar so gelb, dass es bei Urin ein Problem wird, aber bei Orangensaft viel zu dünn wäre, dann noch 3 Sekunden warten, dann das Ganze vom Herd nehmen und immer schön schwenken, schwenken, schwenken und dann mit einem Löffel 70 Gramm, glaube ich, nee, 42 Gramm Butter reinrühren und dann sofort in die Tartare-Form. That's it.
Das ist vielleicht eine Marktlücke, Markus, dass ja, du so lebensnahe Kochbücher.
Die, genau, und die Frage aber, die ich jetzt an euch natürlich habe, ich in meinem Leben bin jetzt also, es gibt noch etwas, wo das Internet noch weniger hilfreich ist oder Anleitung generell noch weniger hilfreich ist, als rauszufinden, was ist eigentlich mit meiner Avocado los. Was ist denn die nutzloseste Anleitung, die ihr jemals bekommen habt?
Oh Gott.
Also mir fällt dazu spontan was ein, ja, aber das beantwortet nicht so richtig deine Frage.
Okay. Das liebt der Markus.
Das liebe ich total.
Ja, aber deswegen, ich habe jetzt so ganz sensibel, ich weiß das ja jetzt und habe ich das so eingeführt. Mhm. Ich fange mal von hinten an. Es empfiehlt sich sehr, Anleitungen einfach auch zu Ende, also von Anfang bis Ende sich anzugucken.
Ich muss gerade lachen, weil wir hatten ein Video und wir haben das nicht zu Ende geguckt bei Versuch Nummer 3 oder 4. Und dann haben wir beide gesagt, also ich habe es noch mit einer anderen Person geguckt, dann haben wir beide gesagt, wir gucken das Video jetzt zu Ende. Dann haben wir das gemacht, das war nicht hilfreich.
Oh, Entschuldigung. Okay. Ja, aber also ich habe festgestellt, dass ich dazu neige bei so Sachen. Ich habe jetzt neulich die Silikonfuge in der Badewanne neu gemacht. Und dachte ich, das habe ich ja schon zweimal gemacht, das ist ja eine Verbrauchsfuge, muss man alle 10 Jahre irgendwie mindestens machen. Und habe gedacht, ich muss mir ja nur kurz den Anfang angucken, wie man da anfängt. Und habe dann auf der Hälfte aber gemerkt, das ist in 10 Jahren anscheinend auch jetzt anders geworden. Also früher hat man mit Spüli am Ende das quasi so glatt gezogen. Und jetzt habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen holprig. Und dann habe ich das Video doch nochmal fertig angeguckt. Und dann kam so, auf keinen Fall mehr mit dem Spülifinger über die Silikon, so scheiße. Also es wird jetzt empfohlen, dringend, und es waren wirklich dann, ich habe mir 5 Videos angeguckt, so geglättert tatsächlich zu kaufen, den man da drauf sprüht, damit das irgendwie schön wird.
Aber ist das eine Verschwörung der Silikonfugen?
Auf jeden Fall. Ja,
das ist Kapitalismus in Reinform.
Also glaube ich auch, weil es war das Gleiche, war auch mit dem natürlich auf keinen Fall den Finger mehr nehmen, sondern es gibt natürlich irgendwie 25.000 Tools, mit denen man das irgendwie macht. Aber auf jeden Fall, ich war dann 3-mal beim Baumarkt und habe mich aber dann tatsächlich so... Ich war nicht stark genug, um quasi durchzuziehen, ich weiß das ja auch so, ich mach das ja jetzt schon das dritte Mal mindestens und so, sondern ich habe dann stückchenweise immer das Video angeguckt, habe festgestellt, okay, dann muss ich doch nochmal zum Baumarkt und dann habe ich gedacht, es wäre viel schlauer gewesen, wirklich einfach ein Video mal oder zwei wirklich komplett zu gucken. Also deswegen, das war schon hilfreich. Mhm. Aber man soll Videos zu Ende gucken.
Ich mochte übrigens das kleine Detail in deiner Geschichte, dass du gesagt hast, man muss das alle 2 Jahre machen.
10.
Mein Gehirn hat gehört, man muss das alle 2 Jahre machen. Und dann hast du später gesagt, in den letzten 10 Jahren hat sich ganz, ganz schön viel getan. Deswegen war ich ein bisschen getan. Aber gut, Zeugenberichte.
So ist das. Aber genau, jetzt habe ich schön drumherum geredet, aber in der Zwischenzeit hat Julia bestimmt schon eine Idee, was
so gut
ihre schlechteste Anleitung, ihre am wenigsten hilfreiche Anleitung.
Genau, also ich habe das natürlich beim Nähen. Es gibt so oh Gott, das wird interessant. Also wenn man näht, ja, und zum Beispiel einen Ausschnitt näht, der so eine ganz, der eine Spitze hat. Also wie so ein V-Ausschnitt heißt das, genau. Dann muss man sich ja vorstellen, also man, oh Gott, wie soll ich das erklären? Dass da an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich viel Spannung auf dem Stoff ist. Wenn man den umklappt quasi, also man näht ja viel Sachen, indem man was umklappt und eine Kante näht oder sowas, ja? Und das macht man bei einem Ausschnitt auch, oder man näht auf der anderen Seite einen sogenannten Beleg an, damit hier keine offene Kante, Stoffkante ist, sondern die ausfransen kann, sondern man muss das ja verstürzen, also so, dass das es wird immer besser. Ich fange auch schon an zu schwitzen, es wird herrlich. Also, das kann ja nicht offen, der Stoff kann ja nicht offen bleiben, dann geht das ja kaputt beim Waschen. Ne? Das verstehen wir alle, oder?
Ja.
Können alle nicken bitte jetzt?
Ja, wir nicken.
Das heißt, man muss das irgendwie umklappen oder umnähen und dadurch entsteht an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich viel Zug auf den Stoff. Je nachdem, ob das an der Spitze ist oder einfach nur an der Seite oder hier im Nacken. Genau. Und dafür gibt es so Anleitungen, wie man diese Spitzen ganz ordentlich nähen kann, damit unten im V quasi das nicht so krumpelig wird. Sonst wird das krumpelig, ja. Mhm. Und man muss dann so. Die Nähanleitungen, die enden aber natürlich genau an der Stelle, wo ich die Hilfe brauche, weil ich es nicht schaffe, die Sachen so auseinanderzuziehen, dass ich das ordentlich nähen kann. Dann sagen die aber so, es ist total wichtig, eine ordentliche Spitze zu nähen. I know. Und das dann an der richtigen Stelle einzuschneiden. I know. Aber wie kann ich den Stoff so hinlegen, dass ich nicht mir Falten da rein nähe? Ja, also dieser Teil der Anleitung, der glaube ich meines Erachtens das Hauptproblem dieses Themas ist und alle Personen betreffen wird, der wird einfach ausgespart. Und ich frage mich, wieso? So, das ist jetzt sehr mirakulös, aber trust me. Ich zeige euch auch mal, ich zeige euch mal Videos davon und ich zeige euch mal, wie das von innen bei mir aussieht und dann wisst ihr, was ich meine.
Mhm. Auf jeden Fall schreibt sich der Episodentext von selbst. Verstürzen. Das ist fantastisch.
Ich denke auch schon wieder so, ich bin immer sozusagen sehr verzagt, wenn sich rausstellt, dass bei Dingen noch andere Dinge dahinter stecken. Also ich stelle mir vor, Markus fängt an zu nähen und stellt also fest, okay, du musst irgendwie diese Kanten umklappen. Ach nee, das reicht nicht, du musst sie verstürzen. Und wenn man das dann gelernt hat, dann stellt sich heraus, auch Kleidung haben Statik. Und dann werde ich so Zeug in die Ecke werfen, nein, das ist nicht möglich.
Ja, diese Dreidimensionalität, die man in so ein zweidimensionales Ding bringen muss, ne? Das ist wirklich ganz schön komplex.
Aber das Interessante ist ja, dass ja irgendwie jede und jeder, der sowas anfängt zu lernen, ja eigentlich genau diese Probleme irgendwann mal gehabt hat. Warum, wenn man dann hilfreiche Anleitungsvideos macht, geht man dann nicht zurück und versucht sich zu erinnern, was sozusagen die Dinge waren, an denen man auch länger gearbeitet hat, die jetzt vielleicht, weil man sich da so vertieft hat, einem quasi so leicht von der Hand gehen oder so selbstverständlich sind, das ist ja schon ein bisschen komisch.
Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen, das ist ja auch genau wie Karamellisieren oder Hefeteig oder irgendwie sowas. Ja. Weil es gibt so andere Sachen beim Nähen, die mich total gestresst haben früher, die überhaupt gar kein Problem mehr sind und wo ich die ganze Zeit denke, also jedes Mal, wenn ich das mache, diesen Schritt mache, denke ich, ich kann es jetzt. Also das muss doch anderen auch so gehen, dass sie sich erinnern an das Hindernis, dass sie.
Ja, Markus, du hast eben.
Ich glaube, also ich hatte das neulich auf der Anfängerposition mit jemand, der so semi-professionell schwimmt. Mhm. Und zwar, ich gehe jetzt seit einem halben Jahr ein bisschen mehr schwimmen und habe im Zuge dessen gelernt, beim Brustschwimmen unter Wasser auszuatmen. Und das hat bei mir Wochen gedauert. Und es ist generell so, wenn man Leuten die Ahnung hat, sagt, ich gehe jetzt schwimmen wegen meinem Rücken, dass sie sagen, na, was machst du denn Brustschwimmen? Und das ist immer so bedeutungsschwangeres Einatmen, weil es natürlich gar nicht gut ist, wenn du Brustschwimmen machst und den Kopf die ganze Zeit so aus dem Wasser, dann sage ich schon die ganze Zeit immer so, nee, ich atme aber unter Wasser aus. Und dann bist du so ein bisschen so, naja gut, immerhin gibt er sich Mühe, Gesichtsausdruck.
Und, er versucht's.
Genau, er versucht's. Und dann hat, also der Kollege ist total lieb und sympathisch. Ja. Das ist sozusagen nur, um das, wo das herkommt, zu illustrieren. Und meinte dann so, aber kraulen wäre viel besser. Ich so, ja, aber das ist halt, also ich kann das halt einfach nicht. Und ich habe mir mal so ein paar Leitfäden, also auch, das ist auch eigentlich ein schönes Beispiel, angeguckt. Und also ich weiß, ich nehme, also es steht auf meiner ewigen To-Do-Liste, aber sozusagen, da muss ich das ist sozusagen nächstes Jahr vielleicht oder so. Mhm. Und dann meinte er, ja, aber es ist doch eigentlich ganz einfach. Dann meinte ich zu ihm, du, ich habe gerade irgendwie 3 Monate gebraucht, um unter Wasser ausatmen zu lernen. Ich weiß, das wird lange dauern. Und dann war er so, ja, stimmt, man vergisst es. Mhm. Und das ist, und ich war dann so einen kurzen Moment auch auf der umgedrehten Seite, weil mittlerweile ist für dieses beim Brustschwimmen, Kopf unter Wasser im Aushalten für mich so selbstverständlich, dass ich auch mittlerweile denke, naja, so schwer war es eigentlich nicht. Was irgendwo wahr ist, aber man braucht halt eben trotzdem lange, um das für sich zu lernen, weil man ja gegen seine eigenen Reflexe sozusagen dabei ankämpft. Mhm. Und ich glaube, daher kommt das, also in dem Fall sozusagen, dass die Komplexitätsstufen steigen so sehr an, dass man sozusagen die da drunter irgendwann aus dem Blick verliert.
Mhm. Ja. Mhm. Und das muss man ja sozusagen irgendwie auch, weil wenn du das nicht wegautomatisierst, kannst du ja auch gar nicht immer besser werden, ne? Wenn du das immer aktiv durchdringen müsstest. Ich glaube, auf den Punkt, den Patricia gesagt hat, diese Anleitungsvideos, ich glaube, genau die erfolgreichen Anleitungsvideos, und da muss ich an eins denken, das sind genau die das wieder runterbrechen, so wie Quarks und Sendung mit der Maus und so, also Leute, die in der Lage sind, das wieder so auf das Einfache zurückzubringen, die funktionieren auch. Ihr Freund Julien, Elektromobilitätsenthusiast aus meinem alten Podcast, der hat viele Videos gemacht auf YouTube, einfach so Elektromobilitätskram eine Weile lang, und hat eins gemacht: Elektroauto laden, wie geht das? Ladesäule benutzen.
Cool. Ja. Mhm.
Und natürlich, wenn du so ein Auto gekauft hast und das erste Mal davor stehst, da gibt es so viele Fragen, aber kaum fährst du mal ein paar Jahre, also wer denkt noch über Tanken nach? Mhm. So. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal getankt habe, damals war ich auch so, jetzt bloß nicht den falschen Dieselstecker in das Röhrchen reinstecken. So. Und ja, stimmt, nachher denkt man nicht mehr drüber nach. Aber das, es gibt Leute, die können das, und das finde ich immer besonders beeindruckend.
Ich glaube, das ist auch, es ist eine für die Menschheit sehr wertvolle Eigenschaft, sich an früher TM zu erinnern. Und zwar nicht in dieser konservativ bewahrenden, früher war alles besser, sondern sagen, nachvollziehen zu können, dass Menschen an diesem Platz sind. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen in der Erziehung auch total wichtig, dass man, wenn man mit Menschen, die sehr viel jünger sind als man selbst, dass man versucht, in sich mindestens das Gefühl wachzurufen, wie war das denn damals?
Aber ja, gut, da würde ich aber auch sagen, da darf man sich aber ja auch nicht immer zum Maßstab machen, ne?
Nee. Also bei all dem denke ich immer sozusagen, okay, das ist ein bisschen anders als Rezepte sozusagen. Aber also total Seitenstraße abbiegen, aber es, also im Sinne von dieses sagen, ich bin jetzt in einer großen Komplexitätsstufe und kann mich deswegen nicht mehr reinversetzen, wie das ist, wenn ich es gar nicht kann, ist, glaube ich, sozusagen ähnlich wie, also auf einer abstrakten Metaebene vielleicht nur, aber ein bisschen ähnlich wie, ich bin jetzt irgendwie mehrere Jahrzehnte alt und Menschen, also da geht es, glaube ich, eher um die Selbstwahrnehmung der anderen auch. Also sagen Menschen, die sehr jung sind, also unter 20 zum Beispiel, nimmt man sozusagen vom, also das Reptiliengehirn meldet einem, das sind noch Kinder, und sich dann aber gleichzeitig daran zu erinnern, wie fertig man sich selber gefühlt hat mit 16. Und dass das natürlich auch diesen Menschen, ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie Zucker karamellisieren, ist doch ganz einfach. Oder eben halt nicht.
Malik, hast du eine wenig hilfreiche Anleitung auch gehabt? Du hast, glaube ich, das noch nicht beantwortet.
Habe ich noch nicht, genau. Im Prinzip jede Kochanleitung. Also ich glaube, der Grund, warum ich, das ist ein bisschen wie mit dem Karamellisieren, nur auf viel, viel niedrigerem Level. Also ich bin derjenige, der schon mal Beutelreis verkocht hat. Just saying. Also es ist so dieses, da steht dann, ich mache dann so ein Kochbuch für Männer auf aus den 70er Jahren, wo sie schon versucht haben, also es gibt diese, ne? Also wo die dann versucht haben, ganz einfach zu erklären, wie man eine Kartoffel schneidet und so. Aber da steht dann auch sowas drin wie, ja, und das dünsten sie dann an. Und ich so, was? Was ist mit euch? Was heißt denn dünsten? Brauche ich dafür extra Equipment? Hat das was mit Dampf zu tun? Keine Ahnung, Mann. So, und genau das ist der Moment, wo ich dann einfach einen Döner essen gehe. So, und deswegen, 50 Jahre später, stehe ich immer noch hier und schmier Käsebrote, weil das kann nicht sein. Ich bin über diese Anfangsschwelle nie drüber gekommen. Deswegen, vielleicht liegt es an mir und nicht an den Anleitungen, aber es ist auch so ein bisschen die Fachtermini also das, genau wie Markus eben beschrieben hat, das, was als selbstverständlich vorausgesetzt wird beim Kochen, was man ja weiß. Hm. Ne? So, ja. Oder auch Mengenangaben oder so. Also Messerspitze komme ich noch gerade mit klar, aber dann irgendwie eine Tasse Reis. Was heißt denn Tasse? Ich habe 500 Milliliter Tassen und ich habe 0,15 Milliliter Espresso. Was ist mit euch so?
Aber das verstehe ich auch nicht mit den Tassen.
Das ist einfach eine US-Maßeinheit von der Normtasse. Und die muss man sich einmal merken, wie viel Gramm das sind.
Lügenkamerad, ich habe nichts zum Gramm essen.
Aber stimmt.
Ich habe nichts zum Gramm essen. Oh Gott. Können wir bitte Geld zusammenlegen?
Und ich habe eine Paketwaage, aber die steht natürlich nicht in der Küche. Hallo? Ich koche ja nicht.
Ich erinnere mich noch sozusagen an den allerersten Beginn meiner Kochkarriere. Die mit den italienischen Wurzeln gleich nochmal mit den Augen rollen, aber die Tomatensauce, die ich damals mochte, das Rezept begann mit: Diese Tomatensauce basiert auf einer einfachen Mehlschwitze. Was?
Was? Ja, exakt.
Was bitte?
Ich kann nicht weitersprechen gerade.
Das finde ich nachvollziehbar an der Stelle.
Ich schwöre, wenn wir uns alle mal treffen, mache ich euch diese fantastische Tomatensauce.
Warte. Das ist wirklich ein Verbrechen. Aber Bürotechnik ist doch kein Verbrechen, Malik, oder?
Übergang des Jahres. Ja, ich war sehr fleißig und habe noch ein neues Thema in unseren Trello eingetragen, weil ich dachte, ich habe noch kein Thema. Und gerade jetzt sah ich, dass dieses sehr, sehr alte Thema bereits dort drin stand. Und da habe ich euch das noch nicht berichtet. Scheinbar nicht, ne?
Mir fällt nichts ein zu dem Stichwort.
Okay, ja, dann für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die Zeit zwischen denen in meinem Leben was passiert und ich das eintrage und wenn wir wirklich eine Sendung aufnehmen, die ist manchmal Wochen bis Monate und dann ist mein Enthusiasmus für das Thema manchmal schon ein bisschen so, muss ich aus der Schublade rausgraben. In dem Fall geht es allerdings um ein Thema für Frau Hamann. Und zwar Feuer. Ich habe das Feuer gesehen. Mama, ich habe Feuer gemacht. Ungefähr so. Also warum Bürotechnik ist doch kein Verbrechen? Kennt ihr das entsprechende Meme?
Nee.
Wenn ihr euch das so, nee. Bürotechnik ist doch kein Verbrechen. Nie gehört?
Nein. Ich werde das verlinken müssen. Das ist die andere Ecke des Internets. Mein Internet macht nur Haaland, Haaland.
Okay. Ich weiß, okay. Dass es den Mann gibt, aber gehört
aber
nicht.
Aber ja, ich wollte nicht ablenken. Wollte
mein
nur
Internet
sagen.
Auch nicht.
Okay, also Büro, es ist natürlich Pyrotechnik und es gibt ein wunderbares Meme von einem im Osten, denke ich, aufgewachsenen Menschen, der auf seinem Balkon steht, so ein Fußballfan, der einfach alleine vom Balkon immer so Fußballsachen skandiert. Und er steht halt da und grillt, Bürotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen freien Lauf. So, also dieses Thema. Jetzt, ich habe diese Band und wir haben letztens auf dem High Flames Festival gespielt. Und wie der Name schon vermuten lässt, haben die es mit dem Feuer so richtig ernst gemeint. Die hatten da irgendwelche Flamer und Streamer und wie die Dinger alle heißen. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so eine Bühne und obendrauf sind mindestens mal so 5, 6 Flammenwerfer-Dinger. Und vor der Bühne, also zwischen den Menschen, dem Publikum und der Bühne, sind dann auch nochmal 8 oder so. Die auch teilweise über Kreuz schießen können, so 10 Meter hohe Flammen. Also wir reden von so richtig Feuer. Und wir wurden vorher gebrieft, wir hatten natürlich Bock, so, aber es ist schon klar, was kommt da? Wie warm wird das? Also man denkt dann an so Sachen wie, okay, ich bin nur 2 Meter davon entfernt, das ist wie so ein Martinsfeuer, wird sich meine Gitarre verstimmen? Also literally, das ist so. Und mir sagten dann Leute, die so Festivals schon gespielt haben, also das ist so, da geht das erste Feuer hoch und du denkst, okay, wow, das ist wie warmer Sommertag einfach eingeschaltet und dann schwitzt du am ganzen Körper. und sowas. Und wir so, okay, let's go. Und dann haben wir diese Show gespielt. Es gibt beeindruckende Zeitlupen-Videoaufnahmen davon. Und es ist schon so, also es ist geil. Es ist auf jeden Fall, wir wollen jetzt keine Show mehr ohne Feuer spielen. Aber es ist auch tatsächlich warm und die Gitarre verstimmt sich nicht. Also ich kann euch da beruhigen, wenn ihr mal vielleicht eine Autorinnenlesung oder so habt. Dann, was man aber auch nicht machen kann, ist von der Bühne in die Leute springen oder sowas. Das wäre im falschen Moment.
Und man sollte auch nicht am falschen Punkt stehen, oder? Upsi!
Nee, es ist wirklich, also das ist ja dem Sänger von Metallica mal passiert. Unsere Sängerin ist gegrillt. Ja, oder die Haare oder so, ne? Gerade irgendwie, wenn man lange Haare hat. Nee, sie haben das tatsächlich, arbeiten sie mit sogenannter Sicherheit. Also das heißt, da stehen wirklich, ja, abgefahren, da stehen Leute im Graben und scheuchen die Fotografen raus, bevor es losgeht. Und Fotografinnen natürlich auch. Das wäre noch schöner. Und deswegen, also wie dieser ganze Ablauf ist, das war mir auch gar nicht so klar, aber das haben wir dann da eben, wir haben eine Sicherheitseinweisung bekommen. Also springt nicht von der Bühne runter, vorne auf die schwarzen Blöcke, die da stehen, sonst ist es das Letzte, was ihr tut. Und es war schon so,
ich könnte dann nicht spielen, weil ich würde immer dann denken, nicht springen.
Das ich auch.
Ja, also es war eine wirklich geile Experience, es ist niemand verbrannt und ich kann nur jedem raten, also ich weiß auch nicht, eigentlich anders. Wo kriegen wir jetzt Pyrotechnikerinnen her, die uns auf jeder Show bitte dieses Zeug dahinstellen? Das Allerbeste war noch, wir hatten auch noch Konfetti. Hat jemand von euch schon mal so eine Show gesehen von, ich sag mal, Electric Callboy oder so? Oder ihr habt so ähnliche, so Arena-Shows, wo auch Konfetti fliegt?
Mhm.
Also das ist ja nicht so Piff-Puff-Konfetti wie Karneval selber gekauft, sondern das ist ja so, fliegt 10 Meter und ist macht halt einen ganzen, so eine Arena voll.
Mhm.
Und die haben uns vorher gesagt, hey, ihr habt auch, ich glaube, 2 oder 3 Konfetti-Schüsse. Ihr könnt euch, also wir haben denen unsere Setlist, unsere Songs und so gegeben und ihr könnt uns sagen, wo wir die abschießen sollen, wo es also passen würde. Haben wir auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, was habt ihr denn da für Konfetti? Also was hat das für eine Auswirkung? Wie sieht das aus? Und so, ist das jetzt so Piff-Puff oder eben so wie bei Electric Callboy, die sehr große Shows spielen? Da sagt er, wie bei Electric Callboy, wir machen nämlich auch Electric Callboy. Und ich so, alles klar. Also das war dann auch entsprechend. Und ich würde euch so gerne hier im Podcast jetzt Bilder beschreiben, aber es macht keinen Sinn.
Aber man darf wahrscheinlich Feuer und Konfetti nicht gleichzeitig, ne?
Nee. Ich hätte es gerne gesehen. Wir haben das auch gefragt. Das ist absolut
aber das ist dann doch Feuerwerk.
Ja. So gesehen, ja. Also ich kann es nur empfehlen. Es war wirklich, das war eine Experience. Also das jederzeit wieder. Leider unbezahlbar. Schade.
Aber dass sich das in der Bürotechnik ist doch kein Verbrechen, weil ich dachte immer, Faxgeräte schon. Und auch und viele Drucker auch. Und war schon jetzt so drauf gespannt, über sowas zu lästern.
Ich auch. Bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht.
Ich war auch gespannt und ich dachte auch, warum, was hat das mit mir zu tun? Und nachher kommt sowas raus, wie Julia sagt doch was zu Technik und ich habe schon wieder angefangen zu schwitzen. Aber war ja gar nicht, musste ja gar nicht zu Technik sagen.
Nee, dann tut es mir leid, dann werde ich demnächst mit Faxgeräten aufwarten.
Ja, aber auch schwitzen ist quasi das passende das Stichwort, weil die Frage ist, macht man Urlaub? Nee, das ist ja deine Frage, Julia. Fällt mir da gerade auf. Ja, sag mal.
ja, und man muss dazu sagen, ich habe die Frage ähnlich wie Malik, nur nicht so lang her, die ist mir gekommen, als es vor kurzem ja sehr heiß war, sehr, sehr heiß war. Und da, kurzes Schluchzen, und da habe ich gedacht, dass es ja eigentlich unlogisch ist, im Sommer in Sommerurlaub zu fahren, also in Sommerferien wegzufahren, in Urlaub zu fahren. Stattdessen bietet Deutschland, und zwar alle Städte, in denen die VertreterInnen der Weisheit leben, ein herrliches Arrangement an Grautönen für sehr lange Zeit. Und da wäre es ja eigentlich viel logischer, wegzufahren. Trotzdem habe ich den Impuls, im Sommer wegzufahren, weil es so tradiert ist oder keine Ahnung, weil mein Bild von Sommer unter anderem ist, dann in Urlaub zu fahren. Und da wollte ich mal fragen, wie das bei euch so aussieht.
eigentlich lustig, dass wahrscheinlich Sommerferien sind, weil es da warm ist und man nicht gut arbeiten kann. Und alle fahren nach Spanien. Also hitzefrei, Kinder und so. Oder?
Ja, ich denke schon, dass das den Ursprung hat ja darin, dass dass es so heißt, dass man schlechter arbeiten kann, dann die Schulsommerferien sind und dann ja viele gezwungenermaßen sich Urlaub nehmen müssen. Und ja, das könnte man irgendwann auch eigentlich aufhören. Aber ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht drauf gekommen.
Ich habe das ja schon versucht. Also ich hatte jetzt viele Jahre und zwar genau aus dem Grund, jetzt beginnt die Saison des multiplikatorischen Diversitätsgraus, bin ich im Oktober immer noch mal 2 Wochen auf einem Filmfestival gefahren, in Spanien sozusagen, und da war es noch mal warm. Also ich habe sozusagen den Sommer verlängert und noch mal ein bisschen Sonne getankt, wie es so schön heißt. Es hat sich jetzt irgendwie die letzten Jahre mit meiner beruflichen Entwicklung so herausgestellt, dass im Oktober ist halt auch Konferenzsaison. Und Markus Richter spricht im Mikrofon und tut das auch auf Bühnen. Und deswegen war es immer so, verdiene ich jetzt so viel, wie der Urlaub kostet, oder gebe ich so viel aus, wie der Urlaub kostet? Und deswegen habe ich dieser Urlaub trailt jetzt, also ich habe noch Nachholbedarf eigentlich jedes Jahr und habe jetzt ich habe zweimal schon gemacht, habe ich dann im Januar Urlaub gemacht und beobachte das auch bei manchen Freelancer-KollegInnen, die also sehr viel freier wirklich in dem Sinne arbeiten, weil die ersten 3 Monate sind immer so ein bisschen slow und die dann verschwinden nach Südamerika, Südostasien oder so. Genau, ich kann das total nachvollziehen, aber natürlich ist mit Kindern sozusagen ist der große Urlaub im Sommer, weil im Sommer halt der große Urlaub ist, weil da ist frei. Aber die Idee find ich eigentlich gut. Ich habe mich jetzt auch bei den ganz warmen Tagen dabei beobachtet, ich möchte eigentlich rumliegen. Das ist eigentlich egal wo.
Ja, man braucht ja dann doppelt so viel Urlaubstage, ne, weil man bei 39 Grad halt auch nicht so produktiv ist. Und da würde man dann auch dankbar zu Hause rumliegen und dann im Herbst nochmal verreisen, nur irgendwie gibt einem niemand 40 Tage Urlaub. Das ist die Frechheit.
Und das fand ich gesagt, das ist übrigens wirklich so. Ich hab Teile der Hitzewelle in klimatisierten Räumen zugebracht. Aber das ist nicht automatisch sozusagen dann alles gut. Also es ist sehr, sehr, sehr viel besser, aber trotzdem meldet der Körper so, also so richtig ganz, eigentlich nicht.
Ja. Na, wobei, ich hatte das nicht. Ich war, also es gibt ja wenig Gründe, die es schaffen, mich aus meinem Homeoffice ins Büro zu treiben, aber 39 Grad zum Beispiel in Aussicht auf im Büro ist eine Klimaanlage, haben es geschafft. Und da habe ich festgestellt auch, dass ich glaube ich bei einer bestimmten Temperatur, also wenn eine bestimmte Temperaturschwelle überschritten ist, dann habe ich anscheinend eine Synästhesie, die ich aber erst merke, wenn ich wieder raus bin. Also quasi für mich ist Temperatur irgendwann total laut und ich fand das ganz erholsam im Büro zu sein, weil es dann endlich wieder leise war.
Ob daher die Worte flirrende Hitze und klirrende Kälte kommen von Leuten, die sowas haben?
Vielleicht.
Ich kann es aber ein bisschen.
Hast du es auch bei kalt? Ich weiß nicht, wie man das richtig sagt.
Ja, da kann ich mich nicht erinnern. Aber vielleicht war ich auch noch nicht, also man weiß ja nicht, wie die Skala sozusagen ist. Also ich bin nicht jemand, der, das haben wir auch schon 100-mal ja besprochen in der Weisheit, der gut Hitze aushalten kann. Bei mir fängt es so bei 28 Grad an, aber ich glaube, Kälte kann ich relativ gut aushalten. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie bei minus 20 Grad mal raus müsste, um dann festzustellen, das finde ich auch auf irgendeine Art laut oder irgendein anderes,
was hörst
andere
du denn
Empfindung. Nee, das ist so, wie wenn du, also der Stress ist derselbe, wie wenn du irgendwo bist, wo es so laut ist die ganze Zeit und du so dann in, wieder nach Hause kommst und dann merkst du so, oh Gott, das ist ganz schön belastend, so eine Dauerlautstärke irgendwie zu haben. Mhm. Mhm. Aber das vermischt sich halt auch. Ich kann es auch nicht so richtig beschreiben. Ich habe das ja auch auf der anderen Seite mit Sachen, die dann tatsächlich, also die für andere ganz erholsam sind, wie wenn ich an der Ostsee bin oder irgendwo an einem Meer, wo viel Bewegung ist. Das finde ich, ist ja auch laut, aber das interpretiert mein Gehirn irgendwann quasi so, wie als wenn ich die ganze Zeit an der Autobahn bin. Also ist dann auch nicht der richtige Urlaub an der Autobahn.
Nee, war wirklich nicht. Malik, bei dir, wie ist das bei dir?
Ich bin ja Freiberufler und mache keine Urlaub.
Stimmt doch gar nicht.
Was mit deiner Verbeamtung?
Lügst doch.
Ja, das jetzt kann ich es ja zugeben. Es war so gewesen. Ich wurde eigentlich ins Beamtentum reingedrängt.
Was?
Drei, vier und ach, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen. Es gibt Videoaufnahmen davon. Es ist 2 Jahre her ungefähr und es war auch für mich nicht ganz leicht, aber ich konnte mich jetzt davon lösen, bin zurück in meinen alten Habits, also Schokolade essen
endlich
und rumliegen.
Weg von der Beamtenpension, von der Aussicht auf Beamtenpension, zurück in die Selbstständigkeit. Ich verstehe es.
Ja, die soll ja bald besteuert werden, da mache ich nicht mit.
Ja, richtig so.
Für mich ist das Urlaubmachen lange schon ersetzt worden durch andere Sachen. Das sind einmal Lebensumstände, nämlich es ist eher so, mit meiner Fernbeziehung ist es ja bei erwachsenen Menschen und Kindern und was da alles involviert ist, zeitlich immer schwierig, sich überhaupt übereinander zu kriegen. Und dann wird halt weggefahren, wenn das geht. Und das ist dann völlig azyklisch. Und das andere ist, dass für mich, ich habe das sehr lange gemacht, dieses irgendwo hinfahren und dann 2 Wochen dort sein und so weiter. Das ist eigentlich ersetzt worden durch Touren. Wenn ich kann, fahre ich lieber auf Tour. Also sozusagen Erlebnisurlaub mit Freunden, wenn man so will. Mhm. Oder vielleicht auch mit meiner Mama mal irgendwie 2 Tage so über ein Wochenende irgendwo hin. Das ist nicht mehr dieses wirklich klassische Urlaub machen. Kommt einfach nicht dazu. Ja. Dann andere Sachen.
Und wenn du an Urlaub denkst, also es muss ja auch gar nicht, oder ein Teil meiner Frage ist das Konkrete, aber der andere Teil der Frage ist ja die Assoziation im Sommer, da packen wir unsere Sachen und dann fahren wir nach Mallorca oder so. Ob du das hast oder?
Ich kenne es noch, aber ich merke, dass es so ein bisschen vorbei ist. Und ich und gerade mit diesen großen Hitzedingern, ich habe schon das Gefühl, der Shift kommt dann sicher auch bei vielen Leuten an und dann hört man eben von den Freunden, Freundinnen, die dann nach Norwegen fahren. Es ist dann zwar immer noch irgendwie Urlaub, aber es ist schon nicht mehr der Urlaub im Süden, so hat einen anderen Charakter. Ich bin allerdings, muss ich auch sagen, so viel von Freiberuflers umgeben, dass das alles sehr dekonstruiert ist im Vergleich zu Schulzeiten oder so. Ja. Also ich glaube, das findet statt in dieser Welt, aber nicht so richtig in meiner Bubble.
Aber interessant, weil dieses quasi in Süden fahren, das ist echt sehr auf meine Kindheit beschränkt. Ich würde jetzt nicht mehr, also schon seit Jahrzehnten nicht so richtig auf die Idee kommen, in den Süden zu fahren.
Ja, wenn man Hitze natürlich gar nicht ab kann.
Ja, gut. Klingt auch irgendwie logisch dann.
Ja. Ich finde, bei mir ist halt so, dass die Hochschule mit Semesterzeiten und ihren eigenen Logiken dazu führt, dass ich im August Urlaub machen muss. Und das aber auch gleichzeitig für mich eine entspannte Zeit ist, Urlaub zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele Teile in so eine Verlangsamung kommen, sehr viele andere Aspekte in meinem Leben, also dass sehr viele Leute andere Leute Urlaub machen, dass Studierende mir keine E-Mails schreiben oder nicht so dringlich E-Mails schreiben, also ne, dass das so eine Phase ist, die so wie um Weihnachten oder sonst irgendwas, also wo es so einen gesellschaftlichen so eine Erwartung gibt, dass jetzt halt Urlaubszeit ist und das macht es für mich auch leichter zu sagen, da steige ich mich mit ein. Weil ich könnte ja auch im März in Urlaub fahren. Das wäre der andere Zeitraum.
Das wollte ich gerade fragen. Das könnte. Meine losen Uni-Erinnerungen von vor 1000 Jahren sind ja, es gibt ja das Wintersemester und das Sommersemester und nach beiden gibt es ja diesen längeren Zeitraum, aber trotzdem war die Pause im Sommer immer gefühlt die urlaubigere.
Genau.
Woher würde kommt es? So ist es immer noch so? Woher kommt es eigentlich?
Es ist länger ruhig, oder? Also ich merke das zum Beispiel, weil ich gerne immer Dinge umsetzen möchte, sei es Bandsachen oder beruflich. Und dann ist es so oft so, dann geht das über 6, 8 Wochen, vielleicht sogar 10 Wochen, dass ich dann Leute nicht erreiche, weil der und der ist gerade im Urlaub und die Abteilung ist gerade zu, weil die Chefin ist gerade weg und da, ja, kriegst du eine E-Mail zurück, ja, erst wieder in 2 Wochen. Also dieser gesamte Zeitraum, wo es ruhiger wird oder wo du eben auch nichts voranbringen kannst, mein Gefühl, ist schon knappe 2 Monate oder mehr. Und das ist natürlich am Stück eine sehr lange Zeit im Vergleich zu im März.
Das ist also ein sich selbst erhaltendes System. Weil die anderen sind
zwischen den Jahren oder so, ne?
Ja, ja. Mhm. Ja, aber ist interessant, weil jetzt wohl quasi aus Studienzeiten, ich habe aber auch also echt selten im Sommer Urlaub gemacht, weil da kriegt man ja auch gute Jobs.
Mhm. Aber du hast doch in der Gegend studiert, wo das korreliert hat, oder?
Wie korreliert hat?
Na, das war eine Tourismus, das war im Sommer eine Tourismus.
Aber
Region.
Du kriegst auch so, also das und da ist dann auch mehr los in Kneipen und auf den Kellern und was weiß ich. Aber man kriegt auch so als Schülerin oder Studentin in den Sommerferien leichter Jobs, wo irgendwie Sachen ausgezählt, was weiß ich, irgendwie so. Wahrscheinlich auch, weil das dann für viele wieder eine ruhigere Zeit ist, das Stammpersonal irgendwo ist und dann stockt man sozusagen nach mit Leuten, die man halt irgendwie einfach anlernt. Aber deswegen ist im Sommer in Urlaub fahren dann auch ein bisschen Luxus, dass man sich's dann leisten kann, sozusagen da auch auszusteigen und nicht diese Lückenjobs zu nehmen. Und März habe ich echt gar keine Erinnerung oder jemand, dass ich jemals die Idee gehabt hätte, als Studentin im März in Urlaub zu fahren.
Ja, aber das wäre ja auch wirklich teuer. Also wenn das jetzt mit Wärme assoziiert ist, dann musst du ja wirklich dich ganz schön weit bewegen. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das dann Klimakatastrophe oder Erwachsensein ist, sozusagen, dass so Sätze, wie, vielleicht Boomer-Sätze, so wie in der Vorsaison ist es doch eigentlich auch schon ganz schön. durch mein Hirn gehen und deswegen, das mittlerweile glaube ich, wäre es eine Option, wenn es halt nicht an Schulkarten so hängen würde.
Na gut. Ja, ich wollte auch mal mit euch, das ist, hängt ja auch ein bisschen mit Urlaub zusammen, weil in den unterschiedlichen Urlaubsregionen gibt es ja auch unterschiedliches Frühstück. Und ich wollte euch
das
mal
Thema
fragen,
freue ich mich schon seit Ewigkeiten.
Was ist euer bestes Frühstück? Weil ich immer wieder merke, ich esse ja sehr gerne. Also ich glaube, es ist auch wirklich eins meiner großen Hobbys. Aber Frühstück finde ich immer so ein bisschen unbefriedigend, weil das finde ich ist nicht die beste Mahlzeit und so einfach so Stullen frühstücken finde ich irgendwie sehr langweilig. Ich bin auch kein Müsli-Typ. Ich wollte mal hören, was frühstückt ihr und was ist euer liebstes Frühstück? Und ist das dann ein Ausnahmefrühstück oder gönnt ihr euch das dann tatsächlich öfter?
Ja. Ich möchte die Herr Patricia Richter? Machen ja? und sagen, es beantwortet überhaupt nicht deine Frage, aber ich habe das sozusagen spontan als Gedanke im Kopf. Aber ich kann wenigstens anbieten, es ist ein Rückbezug auf das letzte Thema.
Ja.
Nämlich sozusagen, wenn man Frühstück als, wie sieht der perfekte Morgen und was hat das mit Essen zu tun, dann ist das tatsächlich sozusagen eher so ein Urlaubsgefühl und ist halt Frühstück nicht eine Mahlzeit, sondern so ein Konzept, das für das erste Drittel den Tag strukturiert. Und das beginnt so. Man wacht auf und trinkt ein großes Glas, also man wacht auf, es ist draußen warm, es ist spanischer Spätsommer zufälligerweise. Man trinkt ein großes Glas eines leicht gekühlten Getränks, kann auch Wasser sein oder vielleicht so ein Spritzer Frische drin. Legt sich dann nochmal hin und liest 2 Seiten in seinem Buch. Erhebt sich dann und isst eine kleine Schüssel eines ungesund süßen Müslis und trinkt vielleicht nochmal ein bisschen was. dann wiederum ne, so ein bisschen rumliegen, vielleicht ins Handy gucken, vielleicht aber doch nochmal ins Buch oder ein bisschen zocken. Und dann steht man auf und geht ins Café und bestellt einen Kaffee con leche Avena, also einen Kaffee mit Hafermilch und einen Vulkan. Ein Vulkan ist ein Toast, auf dem liegt eine Scheibe Schinken, darauf liegt ein Spiegelei, darauf liegt noch eine Scheibe Toast. In der Mitte so ausgeschnitten, dass das Gelbe vom Ei geil sozusagen durch das Loch guckt und man hat aber den Deckel von dem Loch da und da tippt man dann sozusagen so in das Ding rein. Und wenn man das gemacht hat, gönnt man sich noch, also man bleibt sitzen, trinkt den Kaffee gemütlich aus, so lange, bis man wieder Platz hat für ein Stück Tortilla und für dich weniger attraktiv, aber vielleicht für andere, so ein Cocktail, also nicht Cocktail, sondern so ein Smoothie-Ding. So. Oder wie heißen die? Die Tiger-Erdmandeln. Es gibt irgendwie so Erdmandeln und davon so eine süße Milch. Ojata. Oder sozusagen großes Glas Ojata. So, das ist das perfekte Frühstück.
Okay, vielen Dank. Das ist mir zu viel rumgelungere zwischen. Aber sonst?
Man kann das Rumgelungere auch durch Gymbesuche ersetzen, probably.
Ja, und der Schmusi ist natürlich auch. Ja, aber ich will nicht bewerten. Danke für deinen Beitrag.
Du hast schon gemerkt, dass dieses Frühstück alleine stattgefunden hat, ne?
Ja, natürlich. Ja, okay, ich denke mal doch mal ein bisschen drüber nach. Aber Malik, was ist dein bestes Frühstück?
Ich wollte es SFW halten, Entschuldigung.
Was ist SFW?
Kenner wissen Bescheid, Kennerinnen auch.
Ich google das.
Ja, mach.
Weißt du auch nicht. Kannst du laut sagen, nee, wenn dann brauche ich nicht zu googeln.
Nee, wenn du es googelst, dann google lieber NSFW.
NSFW, ja.
Und nicht in die Ergebnisliste, einfach die Bilder angucken.
Oh Gott.
NSF, okay.
Gut, wir wissen das jetzt alle. Bei NSFW hätte ich es auch gewusst.
Also mein Frühstück wäre ein zu zweit Frühstück mit Freundin. Jetzt sind die Suchtreffer auch bei Frau Hamann angekommen.
Ich bin nach Hause.
Spoiler, du bist zu Hause.
Ich möchte von Mama aus dem Bällebad abgeholt werden.
Ja, echt.
Mein Frühstück wäre zu zweit und es würde Dinge enthalten wie frische, saftige Roggenbrötchen. Also saftig ist wichtig dabei, Roggenmittel, aber ja, doch, sowas. Am liebsten die polnischen Buki, die ich einmal mit 14 gegessen habe und sowas nie wieder im Leben serviert bekam. Die Sachen, die man hier bei Bäckern bekommt, ist da leider nicht mehr on par. Darauf wäre sowas Simples, ich bin ja ein einfacher Mensch. Butter, Salami, geile Marmelade. Nee. Morgens bin ich süß. Also Butter, geile Marmelade. Also
Malik, du bist immer süß.
Wie heißt das? Rhabarber, Erdbeer oder so. Also ein bisschen säuerlich, aber rot. Das könnten aber auch. Ne, oh, hier. Wie heißt das? Rote Johannisbeeren-Gelee. Sowas in der Art. Mhm. Und ein weiteres Butterbrötchen mit Hachelslag. Für alle, die das nicht kennen, Schokostreusel aus Holland. Es gibt die auch in XL, dann sind die nochmal so dick. Anyways.
Flo-Fest.
Ja, ich nehme auch Nutella, wenn arme Leute Frühstück ist. Also auf jeden Fall so. Und dazu zum Trinken wäre es sowas wie Blutorangensaft, frisch gepresst. Und dieser Lipton-Tee, von dem ich immer schwärme, schwarzer Tee mit Orange, Milch und Zucker. Also so. Und wenn Müsli, ja gut, wenn wir uns schon Low-Carb-mäßig ins Wochenende reinbewegen, dann wäre auf jeden Fall noch so ein Triple-Choc-Müsli. auch noch easy drin. Und dann, und auch Ei mit Bacon. Okay, dann werde ich 3 Tage nicht mehr laufen können, aber dann habe ich die Frage beantwortet.
Aber das ist ja
Ich habe ja auch schon ein bisschen Sodbrennen.
Ja.
So ist es auch.
Das ist auch ein bisschen, aber dann Ausnahmefrühstück, ne? Oder ist das immer, wie du frühstückst, wenn die Freundin da ist?
Das bekomme ich alles nie, außer im Urlaub. Wenn ich mal einen machen sollte und dort gäbe es ein Buffet und dort gibt es diese Sachen. Ah nee, manchmal ist man auf Geschäftsreise und dann ist man so einen Tag in so einem Hotel. Und manchmal haben die cooles Frühstück und manchmal haben die sogar so ein Waffeleisen. Das Problem ist aber, wenn ich da den Teig reingieße, vergesse ich immer die Waffel und die wird schwarz. Aber ich würde sie ansonsten gerne essen.
Es gibt dafür gibt es jetzt diese Pancake-Maschinen, die finde ich auch toll in Hotels, weil da fällt ja dann hinten dein Pancake fertig raus und der kann gar nicht verbrennen.
Ja. Ja. Klingt total sinnvoll.
Und Julia?
Ich frühstücke sehr gerne sehr herzhaft und zwar am liebsten, und das habe ich in einem Urlaub in Nafplio in Griechenland gemacht. Das war so eine Pension und da gab es immer, da kam das mit Frühstück, da gab es kein Buffet, sondern es gab jeden Tag einen Teller oder mehrere Teller und da waren so Sachen drauf und das war zum Beispiel Pide und Schafskäse und Ei und Oliven und Gurken und Tomate and I love it. Das wäre, wenn ich, also das mache ich nicht zu Hause, weil das ist so viel Kleinkram, den man, um den man sich kümmern muss. Das heißt, zu Hause besteht mein Frühstück aus einem Kaffee mit Hafermilch und dann esse ich irgendwann noch was anderes. Aber wenn man mir das anreichen würde, würde ich jeden Tag gefüllte Weinblätter, so Sachen würde ich am liebsten immer essen. Und auf gar keinen Fall was Süßes, weil dann muss ich danach erstmal ein Nickerchen machen. Das irgendwie macht mich das total müde.
Das ist interessant. Ja. Also ich bin auch totaler Fan von, das ist ja eigentlich, sind das ja so Antipasti-Zusammenstellungen, ne? So, das finde ich auch ganz toll. Und ich, witzigerweise, wir haben auch zu Hause nie süß gegessen. Ich war, glaube ich, wirklich also im Grundschulalter, dass ich mal irgendwo übernachtet habe und dann rausgefunden habe, es gibt Familien, wo es morgens Marmelade oder halt so süßen Kram aufs Brot gibt. Aber da bin ich auch nicht hin. Also das, wenn die Gewohnheit nicht da ist, ich finde es irgendwie, man kann doch nicht Nachtisch zum Frühstück essen. Das.
Aber bei meine Eltern essen jetzt auch immer Frühstücken süß und meine, also als wir Kinder waren, war das auf jeden Fall das normale Setting, süß zu essen, süß zu frühstücken, auch mit Marmelade, vor allen Dingen Brot und Marmelade. Und ich habe da auch schon immer Käse dann morgens gegessen. Hm. Aber Brot mit Käse, das finde ich auch lecker. Das ist ein gutes Frühstück, finde ich. Aber das wäre jetzt nicht mein bestes Frühstück. Hm. Ich wohne jetzt aber jetzt immer in einem Hotel und das hat ein super Frühstücksbuffet. Also wenn ich in Wiesbaden bin, übernachte ich im Hotel und das ist der Hammer. Da gibt's eben so ganz viel Antipasti auch und Eier und kleine Stückchen Kuchen und Obst und das ist Wahnsinn. Nur da muss ich immer so früh aufstehen, da kann ich das leider alles nicht essen.
Dann kannst du ja auch nicht, dann kannst du ja auch nicht auf die Nerven gehen, weil also das in letzter Zeit diskutieren wir sehr viel so First World Problems, stelle ich fest. Auch letzte Sendung bin ich ein bisschen so rausgegangen, dachte, meine Güte, wir sind so privilegiert, aber um dem auch noch eins draufzusetzen, ich hatte ich habe ja vorletztes Jahr hatte ich diese Lesereise gemacht und war dann halt auch viel in Hotels, aber da habe ich dann wirklich gemerkt, so nach einer Woche geht einem so, der Weisheit letzter Schluss kommt heute natürlich von Markus.
Leute, wenn euch nicht einfällt, was ihr essen sollt, einfach karamellisieren!
Thank you.
eigentlich mit der Hausaufgabe?
Ist hitzefrei? Ja, haben wir vergessen.
Hitzefrei, ja.